Ich bin ja ein großer Sonnenaufgang, Sonnenuntergangsfan und ich hatte ja schon gesagt, das letzte Mal habe ich zwar viele Moai-Stätten mir angeschaut, dieses Mal habe ich aber auch versucht, die einfach mal zu einer anderen Tageszeit zu besuchen. Und dann habe ich zum Beispiel den Tongariki, also das ist die größte Moai-Plattform auf der Insel mit 15 Moais, die dann dort stehen, zum Sonnenaufgang besucht. Und das war schon einfach ein ganz besonderes Erlebnis, wenn dann die Sonne hinter diesen Moais so langsam hervorkommt. Und ja, das ist einfach absolute Postkartenmotiv.
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Windrose Reisedesignerin Julia. Hallo nach Berlin, Julia, grüß dich.
Hallo Dominik.
Aus vergangenen Folgen wissen wir, dass du in Chile gelebt hast. Also das heißt, du kennst dich ganz gut aus, würdest du sagen? Ja, ne?
Ja, doch, auf jeden Fall. Und ich habe bis jetzt auch immer das Glück gehabt, fast jährlich nach Chile zurückreisen zu dürfen.
Ja, und wann war das letzte Mal?
Tatsächlich erst im Oktober diesen Jahres. Da war eine Luxus-Boutique-Reisemesse für lateinamerikanische Aussteller und die fand dieses Jahr eben in Chile statt, in der Seenregion in Puyehue. Und ja, das habe ich natürlich zum Anlass genommen, auch noch andere Regionen in Chile zu bereisen.
Ja, und wir haben ja auch Chile schon mal angekratzt, beziehungsweise auch Folgen dazu gemacht, auch mit dir. Wir wollen heute daher mal so ein bisschen, ja, vielleicht auch darauf eingehen, was noch nicht so bekannt ist, beziehungsweise vielleicht ein bisschen unbekannter, aber vielleicht auch nicht so frequentiert ist. Und das ist die Osterinsel. Ja, und ich muss aufpassen, dass ich nicht noch ein N dran hänge, weil ich glaube, es passiert vielleicht nicht nur mir, dass man auch Osterinseln sagt. Kann das vielleicht sein? Oder ja, nur die Unerfahrenen, so wie ich.
Ja. Nee, da hast du recht. Das rutscht tatsächlich eine mal ganz schnell raus, weil wir haben ja auch die Galapagos-Inseln, die Falklandinseln und dann hat man natürlich auch ganz schnell die Osterinseln, aber man muss aufpassen, weil die Osterinsel ist natürlich so einzigartig, die gibt es tatsächlich nur ein einziges Mal.
Die Osterinsel, genau. Und darüber sprechen wir heute einfach ein bisschen, weil ich glaube, es ist auch super spannend. Du wirst auch sagen, was du alles erlebt hast. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch einmal so dieses Kurze, dass wir das auch vorab zusammengefasst haben. Was ist für dich, da du auch dort gelebt hast, so typisch für Chile, bevor wir dann zu Osterinsel kommen?
Also da haben wir ja Patagonien als, ich denke, immer noch die unschlagbare Nummer eins, also Südchile bis zum Zipfel Südamerikas, aber auch die Atacama-Wüste, also gerade die im Norden, die Kombination aus der Atacama-Wüste und Patagonien, das ist natürlich Top 1 bei den Kunden, natürlich auch ganz oft ganz viel, also Bucketlist-Potenzial, so würde ich das nennen.
Absolut.
Aber ja, die Osterinsel, also ich bin der Meinung, die Reise nach Nord- und Südchile kann man perfekt ergänzen mit der Osterinsel, weil das ja auch ein toller Abschluss einfach ist einer Reise. Dann nochmal so ein bisschen dieses Insel-Feeling und ja, ist ja auch kulturell sehr spannend. Also genau.
Okay, also man kann es gut verbinden. Das ist ja auch schon mal ein super Tipp, ein super Hinweis. Und dass man zum Beispiel dann die Osterinsel irgendwie noch hinten dran hängt, würde wahrscheinlich Sinn machen. Wie komme ich dann dahin? Fliege ich rüber?
Also man kommt tatsächlich nur über Santiago de Chile auf die Osterinsel per Linienflug, also mit der LATAM. Es gibt keine weitere Verbindung. Es gab Verbindungen aus Tahiti noch vor der Pandemie. Die wurden tatsächlich nicht wieder aufgenommen. Das heißt, man muss mehr oder weniger schon in Chile sein, um überhaupt auf die Osterinsel fliegen zu können. Und Flugstunden, also es sind tatsächlich 4 bis 5 Stunden, je nachdem, in welche Richtung man fliegt. Es ist natürlich nochmal ein Stück, aber das bedeutet natürlich auch, oder das zeigt auch nochmal, wie besonders diese Osterinsel ist, weil sie liegt einfach mitten im Ozean, über 3000 Kilometer entfernt von Chile, Tahiti auf der anderen Seite noch weiter entfernt und außenrum gibt's einfach nichts. Und ja, deswegen, also das ist auch einer der Gründe, warum ich denke, wenn man schon mal in Chile ist, dann sollte man das auf jeden Fall machen.
Wenn jetzt auch da Flüge nicht mehr aufgenommen worden und das der einzige Weg ist, bedeutet das auch, dass ich da, oftmals hat man das ja dann auch erlebt, wenn lange Isolation bestanden ist, dass entweder komplett Hotels renoviert wurden oder dass man da nochmal irgendwie genau drauf geachtet hat, was die Insel schützt oder wie man Touristen empfängt. Ja, gibt es da irgendwelche Infos zu, man will dann aber schon immer sagen zu den Osterinseln, ne? Ich merke das. Also es fällt mir schwer, dann die Einzahl zu sagen, zu der Osterinsel.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass, also es wurde auch schon vor der Pandemie immer restriktiver, weil natürlich, also das, also diese Insel hat 160 Quadratkilometer, ja, also das ist nicht mal ein Viertel, was jetzt der Stadtstaat Berlin hat, das ist eineinhalb Mal Sylt sozusagen, und das hat natürlich begrenzte Kapazitäten, und irgendwann, es kamen viele Chilenen, die eben auf der Osterinsel leben wollten, arbeiten wollten. Dann haben die Inselbewohner eben auch gesagt, okay, wir führen jetzt hier Regulierungen ein und auch wer überhaupt auf der Insel arbeiten darf, wer dort leben darf und eben nicht auf der Insel, also gebürtig von der Insel stammt. Und dann in der Pandemie war es genau, wie du gesagt hast, also sie haben sich komplett abgeschottet. Man muss halt auch sagen, das Gesundheitssystem auf der Insel ist ja nicht annähernd vergleichbar mit dem Festland. Und also sie haben da wirklich gut auf sich aufgepasst. Viele, die dann auch Visa für die Insel hatten, also es ist wirklich sehr formal auch dort, also es gibt Einreiseformalitäten, die wurden alle wieder aufs Festland geschickt, also Chilenen, die auf der Insel gelebt haben. Und Hotels wurden ja teilweise für 2 Jahre geschlossen. Deswegen war das so wichtig für uns, jetzt wieder auf die Osterinsel zu fliegen und uns sich das mal anzuschauen. Was ist noch übrig geblieben? Wie sieht es dann aus mit den 2, 3 Top-Hotels, die wir anbieten? Sind die noch gut verkaufbar? Haben die, wie du sagst, vielleicht sogar renoviert? Wie ist es mit den Restaurants, die komplette Infrastruktur? Also es war wahnsinnig wichtig für uns auch, uns das jetzt mal persönlich auch anzugucken.
Und wie war das? Also hat sich da dann auch viel getan für dich? Oder war es dein erstes Mal?
Nee. Es war mein zweites Mal tatsächlich. Genau, ich war einmal mit Familienbesuch 2019 da. Also ich hatte tatsächlich diesen Vergleich vor und nach der Pandemie. Und auch, man muss ja auch sagen, als die Grenzen wieder geöffnet wurden, die Flüge, also es gibt einen Flug am Tag, an manchen Tagen gibt es 2 Flüge, aber das ist auch wirklich alles, was man bekommt. Und wir haben nach der Pandemie angefangen, einen Flug pro Woche, 2 Flüge pro Woche. Jetzt sind wir aktuell wieder bei täglichen Flügen und mit etwas Glück auch mal 2 Flügen pro Tag, aber mehr wird es einfach auch nicht geben. Also das wollte ich noch sagen zu der Limitierung.
Ja, genau.
Und ansonsten, also das Gefühl war schon ähnlich. Also man hatte einfach ein ganz besonderes Gefühl, weil man kommt eben aus Chile, aus Südamerika und fliegt dann auf diese Insel und hat, klar, ein ganz anderes Feeling. Man wird begrüßt mit diesem Blumenkranz. Also es ist kulturell einfach total polynesisch. Das kann man echt so sagen. Es gehört ja auch geografisch zu Polynesien, ist aber aber politisch gehört es einfach zu Chile und ist südamerikanisch. Ja. Das heißt, es gibt zwei Amtssprachen. Das eine ist Spanisch, aber eben auch Rapa Nui. Also Rapa Nui bedeutet ja auch Osterinsel auf der Sprache der Einwohner dort. Und dann denkt man sich erstmal, meine Güte, wo bin ich denn jetzt? Ja. Also das ist
Paradies.
Schon spannend.
Ja,
absolut,
also
absolut.
Klingt so ein bisschen danach, weil man denkt natürlich immer an diesen polynesischen Style, wenn du dann diese Blumenkränze umgehangen bekommst, ne? Das ist sofort ist ja sofort ein Feeling da, ne? Ob jetzt Hawaii, Tahiti oder dann eben Osterinsel, würde ich mal behaupten.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und also mir geht's eben noch immer so, wenn ich dann Palmen habe und Küste, also deswegen sehe ich die Osterinsel eben auch so perfekt als Verlängerung, weil man kommt dann aus dem kühlen Patagonien zum Beispiel und fliegt dann auf die Insel und da ist es in der Regel warm. Auch das Wasser, das ist so eine andere Kuriosität, ist einfach mal 3-4 Grad wärmer, also mindestens. Aha. Ich bin ja, also ich gehe nicht gerne in kalte Gewässer, sagen wir es so.
Ich auch nicht.
Und dann war ich auch schon so, auf der Osterinsel, nee, da gehe ich lieber nicht ins Wasser, und dann stand ich trotzdem mit den Füßen drin und war so, das ist ja jetzt viel, viel wärmer, als was ich an der Küste in Chile erlebt habe. Also solche Dinge, also es ist wirklich spannend.
Was hast du grundsätzlich für Temperaturen?
Also super warm,
Oktober.
Also ich hatte sehr viel Glück, aber ich hatte einen Tag, da ging es bis 28, 30 Grad, also ich habe mir einen super Sonnenbrand geholt, weil es super warm war, und das war eigentlich noch der Anfang der warmen Saison, ne? Also es ist in Chile oder auf der Südhalbkugel beginnt das ja eigentlich erst im Oktober, November ist ja noch Frühling, und dann wird es richtig, richtig heiß und schwül im Januar, Februar, und dann Richtung März, April wird es eigentlich wieder kühler, einfach angenehmer, genau.
Und wie lange bist du geblieben? Wie viele Tage standen dir zur Verfügung?
Mir standen dieses Mal nur 5 Tage zur Verfügung. Das ist aber auch ganz gut. Also ich würde immer empfehlen, Minimum 3 Nächte, im besten Fall 4 Nächte, einfach, dass man auch nicht das Gefühl hat, möchte natürlich die ganze Zeit nutzen und alles anschauen, hektisch, was es auf der Insel genau zu sehen gibt, sondern vielleicht auch wirklich mal sich auch mal einen halben Tag an den Pool legen oder einfach mal ins Dörfchen spazieren. Das fände ich jetzt einfach, das ist die ideale Zeit. Und gut, für uns ist es ja auch immer noch mal ein anderer Aspekt. Also ich habe die Zeit natürlich genutzt und habe mir über 15 Hotels angeschaut, inklusive.
Ja, ganz wenig. 15 Hotels in 5 Tagen, ist okay. Also kann man ja mal machen.
Ja, ja, das geht, das geht. Hatte ja Gott sei Dank auch noch ein bisschen Zeit für Ausflüge. Also für uns ist ja immer ganz wichtig bei den Hotels. Es gibt jetzt auf der Insel 2, 3 Hotels, die ich sage, das ist absolut top für unsere Windrose-Gäste. Und gerade wenn man die Hotels persönlich kennt, ist das ja ein super Vorteil, weil nicht jedes Hotel passt zu jedem Kunden. Mhm. Und umso schöner ist es dann, wenn man sagt, okay, für Sie, da habe ich das Hotel, also das Explorer-Hotel zum Beispiel im Kopf mit dem, in Anführungszeichen, diesem All-Inclusive-Service, ne, wo Sie alle Exkursionen inkludiert haben, vielfältige Exkursionen, Mahlzeiten, ganz abgelegen auf einem Hügel, wie das Explorer-Konzept so ist, mit Blick aufs Meer. Oder es sagen auch Kunden, naja, wir würden gerne den Komfort haben, würden aber lieber gerne in Zentrumsnähe sein. Dann wäre das zum Beispiel das Nayara Hangaroa, also in dem habe ich auch die meisten Nächte verbracht. Da hat man auch einen tollen Blick aufs Meer, tolle Restaurants, aber man hat auch immer die Freiheit und kann quasi 5 Minuten zu Fuß ins nächste Beach-Restaurant zum Beispiel laufen, ne? Oder in die nächste Beach-Bar zum Beispiel.
Und wie ist das Leben vor Ort? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dann im Hotel bist und gehst so auf die Straße? Sind das Straßen, so wie wir sie kennen? Ist das irgendwie, fährt da mal, weiß ich nicht, auch eine Kutsche vorbei, Esel oder wie nimm uns da mal so ein bisschen mit? Weil oft ist es ja auch gerade auf diesen polynesischen Inseln dann auch so, gerade wenn sie kleiner sind, dass da mal ein ganz anderer Vibe herrscht, mit Sicherheit.
Ja, das stimmt. Also Straßen sind teilweise asphaltiert, zumindest zwischen Flughafen und Stadt oder dem Dorf quasi schon, Hangaroa, aber an ganz vielen Orten tatsächlich auch noch nicht. Ja, also es wirkt alles entschleunigt. Natürlich hat man auch Autos, aber irgendwie hat keiner eine Eile. Es gibt doch ganz viele Quads und Motorräder eben, die da fahren, ne? Weil man, also Fahrräder, viele Pferde laufen dort frei herum, also Pferde und Kühe haben teilweise Narrenfreiheit oder sind natürlich dann einfach entflohen, aber daran stört sich dann auch niemand eigentlich. Ja, schon sehr spannend. Also Taxi bestellen, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Also mir hat man gesagt, der kann in 5 Minuten kommen, der kann auch in 30 Minuten kommen, je nachdem, wo er gerade ist, was die Person gerade macht. Weil man muss schon sagen, so die Rapa Nuis, also die sind schon auch speziell, ne? Und die machen das halt so nach ihrer Art und wie sie das so denken. Und dann habe ich auch gesagt, naja, dann laufe ich lieber die 20 Minuten. Oder genau, weil man weiß dann halt nicht genau, wann das Taxi quasi kommt. Aber trotzdem auch sehr nett, ja, auf jeden Fall.
Leicht anderes Zeitgefühl, ne? Aber das ist ja auch genauso schön, ein bisschen entschleunigt. Ne?
Genau.
Muss man sich halt dran gewöhnen, wenn man aus Berlin kommt, Julia. Dann ist ja logisch. Also.
Ja, ich kann mich da dran gewöhnen, du.
Auch länger als 5 Tage, ist, glaube ich.
Genau.
Du hast gesagt, du bist dann auch mal rausgegangen in Cafés, Bars, Restaurants. Auch da komplett offen alles, weil sehr warm und schön und so wie man sich das dann auch vorstellt auf so einer Insel im Sommer bei den tollen Temperaturen?
Ja, doch, absolut. Also man muss trotzdem irgendwie sich immer im Hinterkopf behalten, das ist einfach eine Insel und auch die Verpflegung zum Beispiel, die ja über das Schiff kommt, also sie bauen sehr, sehr viel an, sie gehen auch viel fischen, also frischer Thunfisch auf der Osterinsel, das ist wirklich eine absolute Delikatesse oder auch ein Thunfisch-Empanada zum Beispiel, die Empanadas kennen wir ja auch aus Südamerika, diese gefüllten Teigtaschen, aber man muss sich trotzdem im Klaren sein, ne? Vieles wird natürlich auch importiert, es ist nicht immer alles vorhanden, also lokale Küche ist eigentlich immer am empfehlenswertesten, weil man auch weiß, es wurde quasi frisch dort produziert.
Ja.
Und dann hat man natürlich so ein paar Lieblingsplätze. Also wir haben ja noch gar nicht über die Moais gesprochen, also über die Steinskulpturen, für die Osterinsel ja eigentlich hauptsächlich bekannt ist und die gefühlt jeder schon mal gesehen hat, aber niemand so richtig weiß, wo die herkommen, was die bedeuten. Da streiten sich ja auch heute noch Experten drüber, was das jetzt genau für einen Sinn damals hatte. Aber also die sind schon sehr impulsant. Also ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich sie dann gesehen habe, also es ist schon einfach skurril und es sieht cool aus. Und dann hat man zum Beispiel einen Sonnenuntergangsspot, ne, wo man auch weiß, da kommen viele Einheimische, aber auch natürlich viele Besucher. Und die Sonne geht dann wirklich hinter diesem Moai direkt unter. Also Tahai heißt der Ort in dem Fall. Man hat ein Restaurant mit Blick auf den Moai, der da steht, mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund. Also das war dann schon toll. Und das, ich finde das auch jedes Mal wieder imposant, muss ich sagen. Also ist schon, ja.
Mhm. Und geschrieben, also du hast jetzt ausgesprochen Moais, ne? Also geschrieben werden sie M-O-A-I.
Genau.
Und ich glaube, mit diesen, das sind die mit den Gesichtern, auch wenn man die jetzt googelt, wenn man uns hört, auch wenn man sie jetzt bestimmt gerade im Kopf hat, weil das Bild hast du mich bei mir erzeugt. Es gibt ja auch so kleine Figuren, die manche dann, also kannst du einfach kaufen auch. Bei manchen stehen sie vielleicht im Wohnzimmer. Hast du dir welche mit nach Hause genommen? Weiß ich nicht.
Genau, also ich habe eine Halskette tatsächlich mitgenommen, mit so einem kleinen Moai-Kopf. Aber ja, also die kann man natürlich auch vor Ort überall auch mitnehmen in den Souvenirläden. Man muss natürlich aufpassen, also Die Insel ist ja seit 1995 auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Das heißt, es ist wirklich ein streng, also bewachter Nationalpark. Man darf da nicht einfach irgendwelche Steine mitnehmen. Es gibt auch wirklich Richtlinien, wie man sich dort zu verhalten hat, nur auf den Wegen laufen. Also da sind sie auch wirklich sehr dahinter, die Rapa Nui. Und man hat wirklich überall Parkranger, die dann wirklich genau sagen, hier jetzt bitte links und dann rechts und kein Schritt daneben. Aber gut, sie passen halt drauf auf, ist ja auch wichtig. Aber genau, sind diese Steinskulpturen nicht alle, also alle haben ein Gesicht, aber nicht alle haben Augen. Das hat dann wohl auch nochmal eine andere Bedeutung. Aber ja, viele, viele Mythen auf der Osterinsel.
Okay, und wenn du von den Personen sprichst, dann sagst du auch die Rapa Nui?
Genau, also oder, die Rapa Nuis, weiß ich gar nicht, kann man bestimmt auch sagen, aber also ich würde das genau, die Bevölkerung sind die Rapa Nui. Man muss auch sagen, also gerade im Spanischen oder in Chile versucht man das auch wieder ein bisschen anzupassen, weil wenn man Osterinsel übersetzt, ist das ja auf Spanisch wirklich Isla de Pascua, also die Insel des Osterns quasi, so also ganz eins zu eins übersetzt. Aber man versucht schon auch, diesen Originalnamen Rapa Nui, den eigentlich wieder offizieller in Anführungszeichen zu machen, weil das ja einfach der Originalname ist und er klingt ja auch schön.
Ja, das heißt, die Kultur ist polynesisch, wir haben die Moai-Figuren. Was hast du noch so erlebt oder was ist noch so typisch für die Osterinsel?
Ja, also ich habe abends mal eine kulturelle Show besucht. Ist tatsächlich ein Vorteil, wenn man zum Beispiel in dem Nayara Hangaroa, von dem ich vorhin auch kurz gesprochen habe, übernachtet. Dort gibt's direkt auch so einen Festsaal, wo dann auch diese typischen Tanzgruppen der Insel auftreten. Also es gibt, ich glaube, die ganz offiziellen sind nur 2 oder 3 Tanzvereinigungen. Also es ist wirklich was sie auch machen, um ihre eigene Kultur einfach am Leben zu erhalten und oder zu leben. Und nicht nur, weil jetzt ja Besucher von außerhalb quasi zuschauen. Und das ist auch immer spannend. Also zum einen hat man dann wieder das volle polynesische Programm. Also da findet man keine südamerikanischen Rhythmen, würde ich jetzt sagen. Kein Samba, okay. Kein Salsa, kein Bachata. Also das ist alles absolut polynesisch. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, ne? Weil das ja auch nochmal so ein Einblick gibt und auch nochmal verdeutlicht, dass man also kulturell einfach nicht in Südamerika ist, obwohl man es ja eigentlich ist. Also ja, ganz spannend. Also da könnte ich echt immer wieder von erzählen, genau. Und ja, eine andere Sache, die hat mich aber auch überrascht, weil man muss sagen, die Insel ist ja vulkanischen Ursprungs. Das heißt, man findet jetzt nicht ellenlange Sandstrände an jeder Küste. Also das ist auch was, wenn die Kunden manchmal eine Beachverlängerung wollen, dann sagen wir, na ja, die Osterinsel, also gibt schon dieses Gefühl von Insel und Strand und Sonne, aber es sind einfach keine langen Sandstrände, sondern es gibt vielleicht 2 Strände. Eine Anakina Beach ist super beliebt und auch bekannt, weil dort eben auch wieder diese Moai-Statuen stehen, direkt am Strand.
Am Strand.
Am Strand, genau.
Aha. Im Sand? Oder
nee, auf einer Plattform. Die stehen ja in der Regel auf einer Plattform. Genau.
Ja.
Und okay. Es gibt aber so einen kleinen Stadtstrand direkt, direkt am Dorf quasi, wo auch die ganzen Beachbars sind. Und da habe ich gedacht, ach komm, gehe ich mal ein bisschen Füße baden. Und da sind jetzt seit ein paar Jahren Schildkröten tatsächlich, die eben auch dieses dann so die Algen aus diesen Steinen, aus diesen Vulkansteinen, die ja dann auch im Wasser liegen, sich rausgezupft haben sozusagen. Und also das war einfach eine schöne Überraschung. Waren wirklich viele, 5, 6, 7 und die leben dort im Einklang auch mit der Bevölkerung. Also die respektieren die da. Wenn jemand schwimmen geht, dann passt man eben auf, dass man eben nicht so mit der Schildkröte irgendwie kollidiert. Also das fand ich auch super, super cool, weil ich das jetzt so gar nicht erwartet hatte. Und seit, also auf meinem letzten Besuch nicht erlebt habe und das wohl auch was ist, was erst in den letzten Jahren sich so entwickelt hat. Also ist irgendwie auch ganz spannend gewesen. Und ja.
Das heißt, man kann, also die Insel ist eigentlich geprägt dafür oder prädestiniert dafür, dass man aktiv umhergeht, sich viele Dinge anschaut, vulkanischen Ursprungs, man kann wahrscheinlich auch viel zu Fuß machen und dann das alles erleben und kann aber dann auch trotzdem nochmal, weil das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, aber du hast sie gerade beantwortet, an den Strand gehen, auch wenn es jetzt keine typische Destination ist für einen Badeurlaub, aber das wäre auch möglich, du kannst dann da super am Strand sein und du hast ja gesagt, das Wasser ist ja auch so, dass man da vielleicht sogar reingehen kann, auch wir beiden als Warmduscher.
Absolut, absolut. Also da würde ich immer baden gehen, das ist super angenehm. Genau, und wir haben einen so einen, den Hauptstrand, also Anakena Beach, da gibt es auch Transfers hin, wenn man wirklich sagt, oh, ich möchte mich da jetzt den halben Tag einfach mal ja an den Strand legen und auch baden gehen. Und dann gibt es aber auch 10 Minuten mit dem Taxi vielleicht von der, oder ja, selbst 20 zu Fuß von der Stadt auch nochmal so eine kleinere Badestelle, aber auch super schön, so eine fast schon eine Art Lagune. Also das wäre tatsächlich möglich. Und weil du es auch gerade angesprochen hast, aktiv, das habe ich dieses Mal auch zum ersten Mal gemacht. Also bei meinem ersten Besuch war ich sehr darauf, alle Moai-Stätten, die es so gibt und die man besichtigen kann, einfach mir anzuschauen. Mal,
bist du alle abgefahren dann mit dem Auto? Bist genau. Du mit dem Mietwagen unterwegs?
Nee, oder das sind tatsächlich geführte Touren, die würde ich auch nur empfehlen. Also die Rapa Nui sind schon auch wild unterwegs mit dem Auto und da empfehlen wir auf jeden Fall immer mit einem Reiseleiter.
So wie in Berlin dann.
Ja, Julia. Ja.
Ja. Aber vielleicht hat man noch einen Guide dabei, wie wir es ja auch immer so schön sagen in unserem Windrose-Luxusreisen-Podcast, der dir auch vielleicht ein bisschen was erklären kann. Ne? Das gehört dir ja immer noch.
Absolut. Und man kommt ja auch ohne Guide gar nicht. Oder man kann sich schon die geschützten Stätten anschauen, aber man hat ja gar keinen Kontext dazu. Und gerade die ganzen Mythen, die es gibt oder dann die Guides, die ja dann glauben, dass das wirklich die einzige richtige Erklärung ist, warum jetzt die Moais hier sind, das ist ja schon spannend, wenn man dann die hört, ne, von seinem lokalen Guide und das hat auch einen echten Mehrwert.
Ja.
Und ja.
Genau, deswegen macht man das ja auch. Also genau. Das will man ja auch genau so erleben und auch mitnehmen.
Genau. Und wenn man eine Pause braucht von den Moais und nicht zum Strand möchte, dann kann man auch herrlich wandern. Man kann zum höchsten Punkt der Insel wandern. Man kann an der Küste entlang wandern, Küstenwanderung machen. Wir sind damals in den Lavatunneln spazieren gegangen. Ich würde es jetzt, also es war eine sehr kleine Wanderung, aber auch super spannend. Also ich würde schon sagen, dass man auch vielfältige Ausflugsoptionen hat, ne? Auch mit dem Mountainbike zum Beispiel, geführte Touren. Gerade Explorer bietet viele verschiedene Möglichkeiten an, die Osterinsel zu erleben. Genau.
Schön. Und noch so zum Abschluss, hast du noch ein besonderes Highlight, was du jetzt im Oktober erlebt hast?
Ja, doch. Also ich bin ja ein großer Sonnenaufgang, Sonnenuntergangsfan und ich hatte ja schon gesagt, das letzte Mal habe ich zwar viele Moai-Stätten mir angeschaut, dieses Mal habe ich aber auch versucht, die einfach mal zu einer anderen Tageszeit zu besuchen. Und dann habe ich zum Beispiel den Tongariki, also das ist die größte Moai-Plattform auf der Insel mit 15 Moais, die dann dort stehen, zum Sonnenaufgang besucht. Und das war schon einfach ein ganz besonderes Erlebnis, wenn dann die Sonne hinter diesen Moais so langsam hervorkommt. Und ja, das ist einfach absolute Postkartenmotiv. Das war einer meiner Lieblingsmomente dieses Mal, das ich so auch noch nicht erlebt hatte. Und ich würde sagen, ich habe einen Abend bin ich ausgegangen mit der Eigentümerin unseres lokalen Partners auf der Insel und wir haben uns natürlich den Sonnenuntergang, den ich vorher geschildert habe, am Tahai angeschaut und dazu gab es eine frische Tuna, also Thunfisch-Empanada so.
Ja.
Und das war dann der ein Pisco Sour dazu und das war dann der krönende Abschluss meines diesmaligen Besuchs.
Richtig schön und du wirst bestimmt bald wieder zurückkehren und ich glaube auch, dass wir sowohl Sonnenaufgang als auch Sonnenuntergang bestimmt auf dem Windrose Instagram-Kanal dann mal begutachten können, oder? Das ein oder andere Bild wird sich da zu finden sein?
Absolut.
Bestimmt, ja? Sehr gut. Julia, vielen Dank, dass du das geschildert hast. Eine Besonderheit, auch jetzt hier für uns im Podcast, die Osterinsel mal gehabt zu haben. Ich glaube schon, dass viele, wenn sie sie hören, eine gewisse Vorstellung haben, aber da die wenigsten da waren, war es jetzt gut, dass du nochmal das alles erläutert hast, wie es dann vor Ort ist. Und jetzt kann man sich aussuchen, ob man da mal Urlaub machen möchte mit Windrose, ob man da hinreist. Du hast ja auch gesagt, man kann super verbinden. Also von dem her macht das doch total Sinn, wenn man da mal in Südamerika, in Chile unterwegs ist und dann seine Reise, seinen Urlaub dort ausklingen lassen möchte. Bei weiteren Fragen kann man natürlich jederzeit auf dich zugehen. Wir leiten das auch gerne weiter, podcast@windrose.de. Julia, lieben Dank und bis bald. Mach es gut. Tschüss.
Danke, Dominik. Bis zum nächsten Mal. Ciao.